Sonntagabend. In der Friedenskirche Stuttgart ist Gospel House. Die 700 Sitzplätze in der Kirche sind fast alle belegt. Es ist Gospel-Gottesdienst. Gospel, Musik, die von Zuversicht erzählt. Pfarrer Jens Rembold ist hier der Gospelpfarrer.
Dieses gemeinschaftliche Singen, das tut den Menschen irgendwie gut. Also mir tut es total gut. Macht unglaublich viel Freude.
Es gibt zwei Schienen sozusagen. Es gibt die Mitzvot, die Gebote von Purim. Ja, es gibt insgesamt 4 Gebote. Wir müssen die kulinarischen Geschenke an Freunde schicken. Die ganze Atmosphäre, dass die Kinder und Erwachsene zugleich sich verkleiden, das ist natürlich etwas Einzigartiges in jüdischen Alltag.
Donnerstagabend in Unterfranken. Volleyballtraining im Spessartdorf Karbach. Stefan Entrich ist Trainer und zweifach transplantiert.
Ich bin unheimlich dankbar, dass ich lebe. Und der Glauben hilft mir. Bin auch damals, wie ich das erste Mal Dialysepatient geworden bin, auch wieder aus Dankbarkeit dem Spender gegenüber in der Kirche noch aktiver geworden.
Der Glaube gibt ihm Hoffnung und trägt ihn.
Auf der Suche nach Zuversicht im Leben. Eine Sendung von Valentin Beige.
Die Friedenskirche im Stuttgarter Osten steht leicht erhoben über der Straße. Direkt dahinter sind Häuser in den Hang erbaut. Ein erhabener Kirchturm ragt über sie hinaus. Das ist die Gospelkirche. Zum Eingang führen mehrere Stufen, eine schwere Metalltür. Linke Hand ein Kühlschrank und ein Tisch mit Getränken. Bier, Wein, Limo, Wasser. Rechts stehen mehrere hübsch dekorierte Tische mit Stühlen. Jeden zweiten Sonntag feiert die Gemeinde hier einen Gospelgottesdienst seit 2006. Aber erst jetzt, knapp 20 Jahre später, hat die Gospelkirche auch einen Gospelpfarrer, Jens Rembold.
Also ich bin im Herzen auf jeden Fall auch Musiker. Ich habe mich damals so in den Teenagerjahren schlicht nicht getraut, mein ganzes Berufsleben auf die Karte zu setzen. Aber wann immer es möglich ist, bringe ich die Musik mit in meinen Pfarrberuf rein und da eben gern die Popmusik, die Rockmusik. Ich spiele leidenschaftlich gern Gitarre. Und das kann man eben als Pfarrer auch immer wieder brauchen.
Ein musikverrückter, innovativer und leidenschaftlicher Pfarrer. Musik, die geht bei Jens Rembold direkt unter die Haut, direkt ins Herz.
Wenn so ein Chor gut eingesungen wird am Anfang, dann habe ich den Eindruck, auch dieses gemeinschaftliche Singen, was ja oft auch so eine Art synchronisiertes Atmen ist, das tut den Menschen irgendwie gut. Also mir tut es total gut. Und auch einfach laut zu singen. Also es gibt ja nicht so viele Räume, in denen man wirklich so aus vollem Hals singen kann. Macht unglaublich viel Freude.
Es ist Sonntagabend. In der Kirche laufen Vorbereitungen. Junge Menschen ziehen Kabel quer durch die Kirche, bereiten Kameras vor. Die Gospelkirche streamt die Gottesdienste live im Internet. Die Gospelkirche im Stuttgarter Osten entstand aus einem Gospelchor heraus. Ihn gibt es seit rund 20 Jahren. Regelmäßig gibt es neue Projekte, bei denen jeder mitsingen kann. Und auch nach der Pandemie sind es noch einige hundert Sängerinnen und Sänger. Darunter viele junge Leute um die 30 aus allen Religionen. Eine von ihnen ist Steffi aus der Nähe von Stuttgart. Der Gospelchor ist für sie sowas wie ein Lebenselixier.
Dieses Singen von einem Gott, bei dem all das irgendwie auftauchen kann. Also sowohl das Schwierige und das muss nicht beschönigt werden, sondern es kann eben scheiße sein. Und auch das Schöne, das finde ich was ganz Ehrliches und deswegen auch was mir dann Zuversicht schenkt, zu sagen, ja, auch wenn es mir nicht gut geht, gibt es vielleicht neben mir jemand, der das gerade aus vollem Herz erlebt und mitsingen kann. Und das beflügelt ja auch immer wieder, also auch für die Leute, die vielleicht gerade nicht so gut drauf sind.
Seit 2011 singt Steffi jetzt im Gospelchor.
Ich habe schon auch einen Bezug zur Kirche gehabt vorher. War nicht so, dass mir das völlig fremd war, aber es hat nochmal was aufgegriffen oder verbunden von dem, was ich zu der Zeit und auch heute noch in meinem Leben erlebe. So. Also dass eben alles da sein kann, was im Leben vorkommt. Also schwierige Sachen und richtig beschissene Zeiten und aber auch so ganz viel Glück und Freude. Das, glaube ich, fasziniert mich. Und was ich an dem Chor tatsächlich noch besonders finde, ist, dass eben jeder und jede kommen kann und dass es dadurch so unterschiedliche Typen sind, die da auftauchen und trotzdem aber was Gemeinsames machen. Ja, das finde ich cool.
Im Gospel geht es um Zuversicht. Und Zuversicht und Religion, das ist eine Bindung, die laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung aus dem Jahr 2023 gut zusammenpasst. Yasemin El-Menouar ist Soziologin und betreut bei der Bertelsmann Stiftung die Studien zu religiösen Themen. Wie die Religion, der Glaube, die Zuversichtlichkeit im Leben beeinflusst, das sei nicht von der Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft abhängig, sagt Yasemin El-Menouar.
Menschen, die stärker in einer religiösen Gemeinde eingebettet sind und dadurch eben auch ein besseres soziales Netz haben, wie vielleicht eine solche Gospelgemeinde, die eben füreinander da sind und sich gegenseitig unterstützen, sind dann auch entsprechend zuversichtlicher und gehen dann entsprechend noch besser durch schwere Zeiten. Das ist aber, betrifft aber nur einen geringen Anteil in Deutschland, dass Menschen, die eben eher ein rigides Glaubensverständnis haben und auch einen gewissen Absolutheitsanspruch haben, dass sie zum Beispiel sagen, nur meine Religion hat Recht und wir sind die einzig Wahren und so weiter, dass das dann eben doch auch stärker auch eine Brücke schlagen kann, also gerade in Krisenzeiten zu einem stärkeren Verschwörungsglauben zum Beispiel.
Zuversicht hat nach Einschätzung der Soziologin in verschiedenen Religionen, also auch verschiedene Ausprägungen. Ein verbindendes Element ist, dass Menschen in schwierigen Zeiten Halt suchen. Und diesen Halt finden sie auch in der Religion.
Also wir sehen zum Beispiel in ländervergleichenden Studien schon länger, dass Gesellschaften in Ländern, die stärker von existenzieller Unsicherheit betroffen sind, in denen Menschen stärker in Armut leben, wo die soziale Ungleichheit größer ist und so weiter, dass dort Religion im Alltag eine viel, viel größere Rolle spielt als jetzt in modernen Gesellschaften, in denen bislang weniger Unsicherheit im Alltag verankert war.
Der Gospelchor in Stuttgart feiert jeden zweiten Sonntag einen Gospelgottesdienst. Die Gemeinschaft im Gospelchor und die Texte, die unter die Haut gehen. Das schätzen viele der Chormitglieder hier. Zum Beispiel Julia und Helmut.
Ich versuche immer zu kommen, vor allem dann, wenn ich nicht gut drauf bin, wenn es mir schlecht geht, wenn ich müde bin, weil ich weiß, dass egal ob Probe oder Singen hier am Wochenende im Gottesdienst, ich einfach totale Kraft bekomme. Und das liegt eben daran, dass ich mit den anderen im Chor stehen darf und auch besungen werde von den Stimmen. Letzte Woche Donnerstag, da war ich 3 Tage auf einer Veranstaltung und ich habe alles dran gesetzt, dass ich ja noch zur Probe kommen kann. Ich war fix und fertig, weil ich eigentlich nur stehen musste die ganze Zeit. Und ich bin hier um 19.30 Uhr aufgeschlagen. Ich war immer noch kaputt danach, aber total beseelt und erfüllt, weil meine Seele wieder aufgetankt war. Seelenstreichen. Und das geht eben nur dank der Stimmen der anderen und nicht alleine.
Also es ist ein Erlebnis, wo ich Gottes Wirken in der heutigen Zeit erfahre, spürbar erfahre, die Gemeinschaft mit den Leuten. Es ist einfach fantastisch, diese Lebendigkeit des Glaubens, die wir da, die einem in den Alltag trifft. Es ist ein Feuer, was einfach die Seele zum Glühen bringt und wir strahlen da einfach diese Gesänge, die da zum Himmel emporgehen, ist einfach schön, das zu erleben.
Gleich wird es 19 Uhr an diesem Sonntagabend. In wenigen Momenten beginnt der Gottesdienst. In der Friedenskirche ist es jetzt sehr still. Jede Sängerin und jeder Sänger ist schwarz gekleidet. Langsam geht einer nach dem anderen auf seinen Platz. Ursprünglich wurde der Begriff Gospel im 19. Jahrhundert zum ersten Mal gebraucht. Gospel war damals ein Sammelbegriff für eine Sammlung von Kompositionen zum gemeinschaftlichen religiösen Singen. Das schreibt der Buchautor Andrew Wilson Dixon in seinem Buch über geistliche Musik. Erst Anfang der 30er Jahre im letzten Jahrhundert wandelte sich der Begriff. So, wie wir ihn heute verstehen. Als Musik aus den afroamerikanischen Kirchen in Nordamerika. Seit dieser Zeit finden auch Blues- und Jazz-Elemente im Gospel ihren Platz. Sprachforscher vermuten, dass der Begriff durch die Zusammenziehung der englischen Begriffe Good Spell entstanden ist. Wörtlich ins Deutsche übersetzt heißt das gute Nachricht. Und Gospel erzählt auch von Zuversicht, von der Zuversicht, dass am Ende alles gut wird. Die Bertelsmann Stiftung erstellt regelmäßig den Religionsmonitor. Yasemin El-Menouar ist auch dafür zuständig. Und sie notiert dabei immer wieder im Bericht, dass die Bindung der Menschen zur Religion vor allem in Deutschland stetig zurückgeht.
Auf der anderen Seite haben wir es aber auch mit einer religiösen Pluralisierung zu tun. Das heißt, wir haben heute Menschen mit ganz unterschiedlichen Glaubensvorstellungen, auch bedingt durch Migration und Einwanderung, Ja, wir haben heute als größte religiöse Minderheit die Glaubensgruppe der Muslime. Wir haben aber auch Buddhisten, Hinduisten und so weiter. Also da haben wir sehr viel Dynamik in dem Feld. Und auch zu Beginn der Corona-Pandemie haben wir ja gesehen, oder es gab Studien, die gezeigt haben, dass die Suche nach Gebeten mittels Google-Suche um 50% zum Beispiel zugenommen hat. Also das heißt, das ist in die Höhe geschnellt, was auch nochmal zeigt, okay, das hat bei den Menschen was ausgelöst. Und der Religionsmonitor zeigt auch, dass die Sinnsuche der Menschen in dieser Zeit deutlich zugenommen hat.
Der Sinn und die Suche danach bleibt bei manchen öfters auf der Strecke.
Und die Sinnsuche ist ja im Prinzip eine zutiefst religiöse Fragestellung. Aber sie wurde nicht immer religiös beantwortet. Also es war jetzt nicht so, dass aufgrund der Krise jetzt mehr Menschen zur Religion gefunden haben, sondern eher die Menschen, die ohnehin schon eine religiöse Bindung hatten, die es dann auch als Ressource nutzen konnten. Oder auch stärker ihre Ohnmacht in eine positive Kraft übersetzen konnten, indem sie zum Beispiel sich stärker engagiert haben in ihrer religiösen Gemeinde, anderen Menschen geholfen haben. Da sehen wir schon auch deutliche Unterschiede zwischen religiösen Menschen und nicht religiösen Menschen.
Eine wichtige Rolle spielt nach Ansicht der Soziologin Yasemine El-Menouar auch die Einbettung in ein soziales Netz, zum Beispiel in das einer Kirchengemeinde. Möglicherweise entscheidet diese Einbettung, wie viel Zuversicht wir im Leben haben. Es ist ein sonniger Sonntag in Stuttgart. Mitten in der Stuttgarter Innenstadt liegt das jüdische Gemeindehaus. Es ist Purim, ein Fest, das von Zuversicht erzählen soll. Die Feier ist mehr oder weniger abgeschottet von der Außenwelt. In das von außen schlicht wirkende jüdische Gemeindehaus führt eine Schleuse. Die Außentür muss zu sein, erst dann geht die Innentür auf. Durch einen langen Flur geht es in das Gemeindehaus. Von hier aus geht es in den Gottesdienstraum. In der Mitte stehen drei Männer und lesen aus einer Tora-Rolle. Die Männer tragen weiße Umhänge und Hüte auf dem Kopf. Sie lesen die Geschichte der Königin Esther vor und wie sie vor rund 2500 Jahren das jüdische Volk gerettet habe. Rabbiner Yehuda Ruskin.
Das ganze jüdische Volk sollte nach dem Plan von Amman ausgelöscht werden. Und als wir davon gerettet waren, seien unsere Weisen natürlich ein Grund, um ein Fest zu stellen für alle Generationen. Das heißt, die ganze Geschichte von Purim steht natürlich in der Rolle. Und deswegen lesen wir diese Rolle auch zweimal am Purim. Wir lesen es am Abend und am Morgen. Und diese Rolle heißt auch Igeret. Igeret ist ein Brief.
Und immer, wenn das Wort Haman in der Lesung fällt, machen die Frauen und Männer mit ihren Kindern mächtig Lärm. Zwischen Kirchenraum und dem Restaurant steht die Bar. Am Purimfest und nur am Purimfest dürfen die Jüdinnen und Juden hier trinken.
Ich bin schon betrunken,
erzählt ein Familienvater. Er ist mit seiner Frau und seiner Tochter hier.
Wir haben tatsächlich nicht wirklich traditionell gefeiert, weil wir aus sehr unterschiedlichen Kulturen kommen und ich in meiner Kindheit die Tradition nicht so erfahren habe. Aber wir haben heute Blini, also die Pfannkuchen am Morgen gemacht, was nur rein russisch ist. Dann hat meine Tochter Klavier geübt.
Zuversicht gibt ihm weniger das Fest hier.
Die Zuversicht im Leben, nachdem ich Vater geworden bin, gibt mir die Tatsache, dass ich mein Wissen, meine Erfahrung und meine Tradition an die nachfolgende Generation geben kann.
Das Purimfest soll aus seiner Geschichte heraus für Zuversicht bei den Gläubigen sorgen.
Weil wir zum Beispiel 2000 Jahre keinen Staat hatten. Ja, das heißt, wir waren immer vertrieben und wir waren immer in dieser Position von Opfer. Es muss eigentlich nicht immer so sein. Ja, das heißt, wir hatten auch Perioden, wo wir Königtum hatten.
Das Problem an dem Fest, sagt Susanne Talabardon von der Uni Bamberg, es ist auch ein Fest, das eine Minderheit von der Mehrheit trennt. Susanne Talabardon ist Professorin für Judaistik an der Universität Bamberg. Vieles, was heute in das Purimfest hineininterpretiert wird, kann gar nicht stimmen, sagt sie. Denn ganz ursprünglich sei es ein persisches Fest gewesen.
Welches die jüdische Diaspora oder die jüdische Gemeinschaft in Persien mit so großer Begeisterung mitgefeiert hat, dass sie davon die Finger nicht lassen wollten. Und sie haben das Fest dann sozusagen importiert in die jüdische Mehrheitsströmung Und das geht natürlich nicht so einfach. Ne? Man kann nicht einfach irgendein Fest importieren.
Seit 2008 ist Susanne Thaler-Bardon jetzt an der Universität Bamberg. Dort beschäftigt sie sich mit jüdischen Festen und Traditionen, also auch mit dem Purimfest.
Allerdings ist es mit dieser Festlegende aus zweierlei Gründen ein bisschen schwierig. Also erstens ist es eben eine erfundene Legende, die vor historischen Fehlern und Unmöglichkeiten nur so strotzt. Und zweitens ist das eine Festlegende, bei der es ziemlich feuchtfröhlich zuging. Die Gelehrten der Spätantike waren darüber nicht besonders begeistert. Also sie wollten eigentlich diesen Text gar nicht in der hebräischen Bibel haben. Schon mal deswegen, weil der Gottesname gar nicht drin vorkommt. Dafür aber das Wort Saufgelage in einer Dichte, dass man das eigentlich nicht für besonders heilig halten kann. Aber so ist eben die Erzählung. Und mithilfe dieser Festlegende konnte man das Fest sozusagen transformieren und domestizieren. Und so fand es Eingang in den jüdischen Festkalender.
Und dort ist es bis heute geblieben. Trotzdem ist das Purimfest bis heute ein Fest, das Zuversicht verbreiten kann.
Das Purimfest als Zuversichtsfest ist ja ein Fest, wo eine verfolgte Minderheit aus einer wirklich gravierenden Notsituation heraus völlig unerwartet gerettet wird. Also wo einem schon das Wasser bis Oberkante, Unterlippe steht und plötzlich kommt irgendwo die Rettung her. Und das hat ja das Purimfest also so nachvollziehbar gemacht. In vielen Jahrhunderten, wo die jüdische Minderheit eben wirklich also sehr häufig auf der Klippe stand und zu kippen drohte.
Die Malerin Mina Gampel empfängt in ihrer Altbauwohnung in Stuttgart. Die gesamte Wohnung ist eine Galerie. Überall stehen und hängen Bilder. Im Flur, im Wohnzimmer, im Arbeitszimmer und erst recht im Atelier. Ein vollgestopfter Raum mit unzähligen Bildern an der Wand, aneinanderlehnend auf dem Boden.
Ich war in der Schule eine sehr gute Zeichnerin, schon von Kind auf. Es war eine Stunde in Biologie und da müsste man eine Maus malen. Die Lehrerin hat gesagt, sie gibt mir 2 Minuten für eine Maus zu malen. In den 2 Minuten war die schönste Maus in der Klasse.
Doch das Malen hatte viele Jahre keinen Platz in ihrem Leben. Mina Gampel wird 1940 in Weißrussland geboren. Sie hat 4 Leben gelebt, sagt sie beim Gespräch in ihrer Küche. Ihr erstes Leben war direkt nach der Geburt 1940 im Zweiten Weltkrieg.
Wo so lange der Krieg gedauert hat, waren wir dauernd auf der Flucht bis in Frunze. Das war die letzte Station, wo wir lebten bei einer Kirgisin. Wir hatten dort ein Zimmer und es war mehr Hunger wie was zu essen und zum Anziehen. Es waren schlimme Zeiten, aber jeder versucht, das Beste draus zu machen.
Das war das erste Leben. Dann folgten 2 weitere Leben in Israel und Polen. Seit mehr als 50 Jahren lebt sie in Baden-Württemberg. Hat sich anfangs mit verschiedenen Jobs durchgeschlagen, ihre 3 Kinder großgezogen. Ihre Liebe und ihr Talent für die Malerei hat Mina Gampel erst spät entdeckt, im Beruf, als Kindergärtnerin.
Ich habe sehr viel mit den Kindern gemalt. Da kam wie eine Nostalgie über mich. Das ist mehr als 40 Jahre, habe ich angefangen zu Hause holländische Meister zu kopieren. Und es hat mir unwahrscheinlich Spaß gemacht. Und dann bin ich rein in die Akademie nach Esslingen und ich habe eine Ausbildung bekommen von Pike auf. Das in meinem Leben fehlte noch was, das habe ich immer gespürt. Und mit der Malerei habe ich das mir erobert, auch die Blumen, die ich male. Wenn ich Blumen male, freut sich mein Herz. Das ist, die duften, die brauchen kein Wasser. Die Blumen sind das Lächeln der Erde.
Mina Gampel malt nicht nur Blumen. Sie malt viele farbige Szenen aus dem jüdischen Leben.
Die Nacht hat eine besondere Stimmung. Die Stille, das gibt mir zu denken. Manchmal mache ich leise Musik bei den jüdischen Bildern. Die Klezmer-Musik oder sowas ähnliches. Ich bin für mich da und niemand stört mich. Keine Telefone, nichts. Ich glaube zu sein auch eine politische Malerin. Mich interessieren Geschehnisse, ich höre gerne Nachrichten. Ich verarbeite es einfach in meine Bilder. Die Liebe, die Zuversicht, das Begegnen, das Erwarten.
Die Kunst, das Malen, für Mina Gampel eine gute Methode, Zuversicht und Lebensfreude zu erhalten.
Das Leben besteht mit Hoffnung. Die Gegenwart, die Vergangenheit, man darf es nicht vergessen, aber man muss es zur Seite legen, und um weiter zu existieren und was zu schaffen und etwas von sich, etwas zu arbeiten, etwas herstellen, so wie meine Bilder. Meine Bilder, das ist mein Leben momentan.
Mina Gampel bringt auch anderen das Malen bei. Sie unterrichtet an der Schule in Esslingen, an der sie selbst das Malen gelernt hat, macht Ausstellungen, reist viel. Überall sammelt sie Inspirationen für ihre Bilder, die so bunt sind wie das Leben. Volleyballtraining in Karbach in Unterfranken in einer Sporthalle, rund 30 Autominuten westlich von Würzburg. Stefan Entrich trainiert gerade, wie fast jeden Donnerstagabend, eine Volleyball-Frauenmannschaft.
Hier in der Halle stehe ich seit 40 Jahren als Volleyballtrainer. Das ist quasi mein zweites Wohnzimmer. Mein Wohnhaus ist auch 50 Meter weiter weg.
Stefan Entrich hat in seinem Leben viel Zuversicht gebraucht. Er hat zweimal eine neue Niere gebraucht, ist zweifach transplantiert. Der Unterfranke kann kämpfen. Das hat er in seinem Leben bewiesen. Mitte der 80er Jahre hat er mit 22 geheiratet, sein Studium abgeschlossen, eine Stelle gefunden. Die Probezeit ist gerade vorbei. Da kommt eine Hiobsbotschaft. Mit starken Kopfschmerzen kommt er in ein Krankenhaus.
Und dort hat man festgestellt, dass die Nierenwerte schlecht sind. Die zweite Tochter war unterwegs und ich wusste nicht, wie krank ich bin. Hab gedacht, das ist vielleicht mit einem neuen Job und so weiter, Überlastung, Stress. Und ein halbes Jahr später war ich Dialysepatient. Und da bricht eine Welt zusammen. Dann als Dialysepatient am Anfang, ich wusste überhaupt gar nicht, wie ich damit umgehen soll.
Stefan Entrich ist bereits todkrank, als seine zweite Tochter auf die Welt kommt.
Ich habe damals als Dialysepatient gedacht, noch ein halbes Jahr und ich bin tot. Das halte ich nicht aus. Das war schrecklich, war einfach schrecklich. Also man kennt die Prozedur erst einmal gar nicht. Man ist dreimal die Woche abhängig von dieser Maschine, was eigentlich nicht das Schlimmste ist, aber die körperlichen Wehwehchen. Also man ist wirklich schlapp. Ich habe abgenommen. Ich habe nur noch Haut und Knochen letztendlich. Und man darf ja nichts trinken und darf nichts Phosphat- und Kaliumreiches essen. Und alles, was irgendwie lecker ist, Schokolade, Banane, Tomaten, darf man alles nicht essen. Und da bleibt nicht viel anderes als Marmeladebrot übrig. Und damit kann man keine Kraft gewinnen.
Stefan Entrich braucht dringend eine neue Niere. Es dauert 16 Monate bis zur Transplantation. 1989 bekommt er eine neue Niere, lebt mit der Niere wieder ein normales Leben. Doch es ist ein normales Leben auf Zeit. Denn er braucht 2002 wieder eine neue Niere.
Ich glaube, nach 3-4 Jahren habe ich mich entschieden, die Nachtdialyse zu machen. Das heißt, es ist eine bessere Dialyse. 8 Stunden an 3 Tagen, das sind 24 Stunden Dialyse, ist wesentlich effektiver und schonender, als wenn ich dreimal die Woche 5 Stunden habe. Also ich war in einem körperlich guten Zustand. Ich bin sogar von Karbach nach Lohr dann regelmäßig mit dem Fahrrad abends zur Dialyse gefahren und morgens wieder mit dem Fahrrad zurück.
8 Jahre wartet er auf eine passende Spenderniere. Doch es geht alles gut. Stefan Entrich lebt nun sein drittes Leben.
Jetzt war ich tatsächlich in dem Gottesdienst für die Kommunionkinder in Karbach. In den Fürbitten ging es um Dankbarkeit. Und die erste Fürbitte, die der Pfarrer genannt hat, war: Wofür kann ich Danke sagen? Ich kann Danke sagen dafür, dass ich lebe. Und das hat mich dermaßen getroffen, weil das ist einfach so. Ich bin unheimlich dankbar, dass ich lebe.
Steffi steht nach dem Gospel-Gottesdienst in der Friedenskirche Stuttgart einige Momente in einer Kirchenbank. Sie wirkt müde und auch glücklich. Sie und der gesamte Chor singen auswendig.
Wenn du das auswendig singst, finde ich, rutscht es irgendwie tiefer tatsächlich. Also ja, vielleicht auch schwierig zu beschreiben, aber andererseits kann ich mich auch mehr auf die Musik konzentrieren und eben auf das, was in den Texten steckt, wenn ich nicht drüber nachdenken muss, oh je, wo bin ich denn in meinen Noten oder so, sondern wenn es halt einfach so kommt. Und ich glaube, das ist das, was ich vorhin schon meinte, dass ich dann immer wieder auch im Alltag von diesen Textschnipseln irgendwie begleitet werde, so, ja, weil ich sie einfach in mir habe.
Nach dem Gottesdienst stehen die Chorsängerinnen und Sänger noch mit den Gästen zusammen, trinken ein Getränk, plaudern, auch über Musik, über ihren Chor, ihre Songs, die Zuversicht geben.
Und dann finde ich auch so Songs wie Amazing Grace, das kennt man natürlich. Und zu wissen, das singen so viele Menschen irgendwo und überall, hat auch was, finde ich, sehr Verbindendes. Ja.
In SWR Kultur Glauben hörten Sie eine Sendung von Valentin Beige. Auf der Suche nach Zuversicht im Leben. Redaktion Michael Lehmann.